Und weil wir ja hier in Berlin sind, weil Berlin die Bundeshauptstadt ist, die unser aller politisches Leben ja doch ein Stück weit mitbestimmt, deswegen gehen wir nahtlos weiter mit der Kategorie Politik und Wirtschaft. Und ich darf Wolfgang Kaden, unser Jurymitglied, ans Mikrofon bitten für die Laudatio. Herr Kaden.
Ja, jetzt sind wir bei den Kategorien mit jeweils drei Plätzen und ich fange mit dem dritten Platz an, mit Nico Fried, Reporter im Hauptstadtbüro der Süddeutschen Zeitung, einer, der die Tradition, die große Reportertradition der Süddeutschen Zeitung fortsetzt, mit einfühlsamen, mit hervorragend geschriebenen, beobachteten Stücken aus der Hauptstadt, aus dem politischen Alltag der Hauptstadt. Auf dem zweiten Platz ist der Kollege Dirk Kurpjuweit, der nach einer Zwischenstation als Leiter des Berliner Spiegelbüros nun wieder zurückkehrt zu seiner Leidenschaft der politischen Reportage im Impressum, das heißt im Spiegel ja wie andernorts was, direkt unterhalb der Chefredaktion ausgewiesen als politischer Autor. Einer, der großartige Reports, Porträts, Analysen schreibt. Ich denke nur an das Merkel-Porträt vom Ende vergangenen Jahres. Auf dem ersten Platz Andrea Röpke. Und das ist eine Wahl, die nach dem, was in den letzten 2-3 Monaten des vergangenen Jahres über die Mordserie der sogenannten Zwickauer Zelle bekannt geworden ist, nahezu unvermeidlich erschien. Andrea Röpke ist die Politikjournalistin des Jahres. Die Kollegin ist es gewöhnt, preisgekrönt zu werden. Auch von der Jury des Medium-Magazins 2006 ist sie Reporterin des Jahres geworden. Und Frau Röpke ist, das darf man sicher sagen, eine Institution im Journalismus dieses Landes. Kein anderer Journalist hat das braune Milieu so durchforscht, wie sie es getan hat. Seit dem Abschluss ihres Politikstudiums arbeitet sie auf diesem Gebiet. Es ist ja ein Gebiet, das andere eher meiden. Sie hat mir erzählt, ich kenne mich da in dem Genre auch nicht so aus, aber sie hat mir erzählt, dass es rund ein Dutzend nur gibt im Lande, die sich intensiv mit dieser Szene beschäftigen. Sie selbst hat zunächst sich mit den NS-Tätern in der Bundesrepublik auseinandergesetzt und sich dann zunehmend auf die rechte Szene konzentriert. Und das ist wahrlich keine einfache Aufgabe, dort zu recherchieren. Am Anfang hat sie das, wie sie mir sagte, noch in Anführungszeichen netten Kostümchen getan. Aber je mehr sie zu einer bekannten Persönlichkeit wurde, auch durch das Fernsehen, umso schwieriger ist das natürlich gewesen, dort auf diesen Veranstaltungen aufzutauchen. Und sie ist diverse Male tätlich angegriffen worden und von NPD-Funktionären auch aus den Wahlveranstaltungen rausgeworfen worden. Die Partei hat sie inzwischen mit einem Hausverbot belegt, vielleicht sagt man besser geehrt. Von den Behörden kann sie bei ihrer Recherche keine Hilfe erwarten. Da wird kräftig gemauert. Manch einer im Verfassungsschutz legt sofort auf, wenn er ihren Namen hört. Und lange Zeit sind ihre Berichte über die rechte Szene in den Ämtern als Hysterie abgetan worden. Vielleicht und hoffentlich hat sich das nach dem Bekanntwerden der Mordserie geändert. Journalismus, wie ihn Andrea Röpke betreibt, den kann man nur mit politischem Engagement betreiben, einerseits und zugleich auch der Fähigkeit, Distanz zu dieser Szene zu wahren, zu dem, nüchtern die Fakten zu wägen und sich nicht von den Emotionen vereinnahmen zu lassen. Und dies sind Qualitäten, die die Kollegin wirklich auf gute und wunderbare Weise vereinigt. Sie selbst hat sich gewundert, dass sie als, wie sie sich selber beschreibt, Fachjournalistin auf Platz 1 gewählt wurde. Ich finde, sie ist nach all dem, was im vergangenen Vierteljahr über uns gekommen ist, eine hervorragende, ja, die absolut richtige Wahl. Und dies auch als Monitum an die eigene Zunft, die dem Thema des Rechtsradikalismus sicherlich mehr Aufmerksamkeit hätte schenken müssen und in Zukunft schenken muss. Nico Fried, Dirk Kupjoweit und Andrea Röpke, herzlichen Glückwunsch zu dieser Ehrung.
Ja, danke schön. Ich freue mich natürlich, aber dass ich hier alleine stehe, ist eigentlich nicht ganz richtig, weil ich kann eigentlich keine Nazi-Veranstaltung, kein geheimes Kinderlager, keinen Marsch, wie er jetzt wieder ansteht, oder auch die große Demonstration in Dresden verfolgen, ohne meine Kollegen. Also ich möchte mich hier nochmal ganz, ganz herzlich bei meinen jungen Kollegen Florian Manns und Sebastian Heidelberger und auch ganz, ganz herzlich bei meinem Co-Autoren, Mitautoren Andreas Speit von der Taz bedanken. Also es sind wirklich ganz, ganz tolle Kollegen, mit denen macht es Spaß zu arbeiten und auch bei so einem Thema. Also wir haben wirklich ganz, ganz viel Humor dabei. Wir haben auch einen ganz tollen Verlag, der Christoph Links Verlag in Berlin, der uns immer wieder die Chance gibt, auch entgegen dem Mainstream wirklich solche Bücher zu machen. Also dieses Buch über rechte Frauen, als wir das im letzten Jahr ganz kurzfristig beschlossen haben, da war das Thema wirklich überhaupt nicht angesagt. Und es hat wirklich richtig Spaß gemacht, weil sie uns völlig freie Hand gelassen haben. Ich muss sagen, diese Verbrechen der Zwickauer Zelle, des nationalsozialistischen Untergrundes, wir haben nicht mit so einer Professionalität gerechnet. Wir wussten, dass die Szene mehr Waffen denn je hat. Wir wussten, dass sie militanter denn je geworden ist, trotz ihrer kommunalen Verankerung. Aber nichtsdestotrotz haben wir mit so einem konspirativen Netzwerk nicht gerechnet. Auch vor allen Dingen, wir haben uns da doch durchaus ein bisschen blenden lassen, indem wir natürlich in den letzten Jahren auf sehr, sehr viele gehackte Mails zurückgreifen konnten und wirklich dachten, wir hätten einen gewissen Einblick in diese Szene und mussten uns da wirklich jetzt auch eines anderen belehren lassen. Und ich bin da auch sehr selbstkritisch. Wir versuchen gerade auch, das zu reflektieren, zu sehen, wo haben wir vielleicht etwas verpasst, wo hätten wir vielleicht die Zeichen eher erkennen müssen. Wenn das Ganze auch wirklich traurig ist und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig auch nochmal zu sagen, es gibt seit der Wende über 140 Tote rechter Gewalt, auch das immer wieder eine Mahnung, die wir versuchen auszusprechen, muss ich doch sagen, dass diese Ereignisse und gerade das Interesse der Medien natürlich von uns jetzt auch genutzt werden, dass wir zum ersten Mal auch Gehör bekommen, dass wir tatsächlich auch tatsächlich über die Hintergründe berichten können. Ich kann eines meiner leidenschaftlichen Themen endlich ansprechen, das ist die braune organisierte Kindererziehung, die ganz, ganz gruselig ist und wo ich wirklich hoffe, dass das Thema auch noch in Folge angesprochen wird. Aber ich kann Ihnen nur sagen, also wir haben da in den letzten Jahren ganz andere Erfahrungen gemacht. Also wenn ich versucht habe, über Militanz der Neonazis zu berichten, Reportagen zu verkaufen, unser Bildmaterial, was wir selber erstellen müssen, weil wir kein Recherchegeld bekommen. Wir bekommen keine Teams, bevor wir nicht die ersten Bildmaterialien angeschleppt haben. Die Latte hing hoch und es hieß wirklich in den Redaktionen, die erste Frage war immer, haben Sie den Hitlergruß? Haben Sie Waffen im Bild? Und das ist natürlich das, was wir natürlich so als Freie und dann auch mit unseren geldlichen Mitteln nicht immer bringen können. Wir haben zwar ein paar Lager, wir haben ein paar militante Geschichten filmen können, aber das waren dann immer die Absagen, die dann kamen. Und daran ist dann ganz, ganz vieles auch gescheitert. Auch wenn wir gesagt haben, dass die Stimmung in der deutschen Bevölkerung alarmierend ist, ich bin wirklich ganz, ganz viel im Landtagswahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs gewesen, es war schockierend. Die Neonazis sind auf den Wochenmärkten begrüßt worden. Man hat die Kinderfeste besucht. Es gab keine Hemmschwellen. Und wenn man weiß, dass wirklich rund 15-20% der Deutschen sagen, wir müssen wieder einen starken Führerstaat haben und dass bis zu 30% allein in Anklam in Ostvorpommern sagen, ja, die Demokratie ist am Ende, wir wollen ein anderes diktatorisches System, dann ist das wirklich alarmierend und das ist schockierend. Aber das ist leider etwas, was wir im medialen Bereich dann auch nicht so sehr verkaufen konnten, nicht so sehr loswerden können. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir als Journalisten über 50 Vorträge im Jahr haben und die werden meistens tatsächlich ganz gut besucht. Das heißt, uns laden Schüler ein, uns laden Lehrer ein, uns laden wirklich kleine Initiativen, Kirchen ein und da kann man dann eben auch das ausleben, vielleicht das loswerden, was man vielleicht über die Redaktion manchmal nicht sagen kann. Ganz kurz noch gesagt zu den Thüringer Neonazis, zu der Terrorzelle. Ich selber habe mit Kollegen erlebt, dass deren Veranstaltungen, die haben das sogenannte Fest der Völker organisiert, dass wir dort immer wieder Platzverweise bekommen haben. Die haben uns handfest vom Platz geschmissen und die Polizei stand tatsächlich daneben. Also ich habe dann gesagt, Presseausweis, wir dürfen berichten. Dann hieß es tatsächlich, Herr Wohlleben und Herr Kapke möchten das nicht. Und heute ist Herr Wohlleben als Komplize, als Unterstützer der NSU, der Terrorzelle, in Haft. Und Herr Kapke ist im Verdacht. Und damals war es wirklich so, dass wir Platzverweise bekommen haben, wenn wir gesagt haben, wir möchten dokumentieren, was diese Herren dort treiben. Also nur kurz zu unserem Alltag gesagt. Auch zum Verfassungsschutz. Also das ist tatsächlich so, dass wenn ich bestimmte Pressestellen des Verfassungsschutzes anrufe, das sofort aufgelegt wird. Wir sind namentlich benannt worden, als wir gewarnt haben, dass Neonazis Häuser kaufen, wurde gesagt, Frau Röpke betreibt Hysterie zusammen mit ihren Kollegen. Und ich würde dafür plädieren und ich würde mich freuen, wenn wir das Ganze ein bisschen aufhalten, dass der Verfassungsschutz sich also so sehr in den journalistischen Alltag geschlichen hat, dass manchmal es eher reicht, also uns oder weniger reicht, uns zuzuhören und tatsächlich uns vielleicht eine Chance zu geben mit unseren Hintergrundrecherchen, als einen kurzen Anruf bei der Pressestelle der Landesämter für Verfassungsschutz zu machen. Und also es ist wirklich manchmal ganz, ganz schwierig. Wir müssen uns mit den Aussagen dieser Behörden messen. Wir müssen manchmal, das ist ganz absurd, müssen wir unsere Recherchen erst den Verfassungsschutzämtern mitteilen, damit die uns 3 Tage später unsere eigenen Recherchen bestätigen, nur damit die Redaktionen zufrieden sind. Und ich denke, das ist eine Sache, die hat uns natürlich so ein bisschen abgehärtet, die hat uns so ein bisschen frustriert, aber nichtsdestotrotz freue ich mich zusammen mit meinen Kollegen. Dankeschön.